Sie hören 18:20 am Donnerstag. Wann wird aus Faktenprüfung Zensur und wann wird aus Medienaufsicht ein Eingriff in die Pressefreiheit? Genau darüber wird derzeit heftig gestritten. Die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen wirft dem Podcaster Benjamin Berndt vor, in einem millionenfach geklickten Interview mit Björn Höcke eine angeblich falsche Tatsachenbehauptung nicht eingeordnet zu haben. Im Mittelpunkt steht ausgerechnet ein Satz über die SA-Parole »Alles für Deutschland«. Ein neues Gutachten kommt jetzt allerdings zu einem völlig anderen Schluss und könnte den gesamten Fall juristisch auf den Kopf stellen. Verfasst wurde dieses Gutachten unter anderem von meinem jetzigen Gast, Rechtsanwalt Dirk Schmitz. Er ist spezialisiert auf Medien- und Verfassungsrecht und vertritt seit längerem Mandanten in Verfahren gegen Landesmedienanstalten. Mit ihm möchte ich klären, worum es in diesem Fall tatsächlich geht und welche Folgen er für die Meinungs- und Pressefreiheit haben könnte. Herr Schmitz, schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Herr Schmitz, die öffentliche Debatte dreht sich um einen einzigen Satz aus einem mehr als 4,5-stündigen Interview zwischen Benjamin Berndt und Björn Höcke. Die Landesmedienanstalt NRW wirft dem Podcaster vor, eine angeblich falsche Tatsachenbehauptung nicht journalistisch eingeordnet zu haben. Worum geht es juristisch tatsächlich? Was wirft man Benjamin Berndt konkret vor?
Also wir haben ein Interview gehabt, ich habe es mir dann auch mal komplett angehört, von 4 Stunden und 36 Minuten, also monsterlang episch. Und da hat der Höcke relativ viel geredet und im Rahmen des üblichen Umgangs hat der Ben im Prinzip Stichworte und leichtere Fragen gestellt. Also er versuchte das Interview halt nicht massiv zu lenken. Und in diesem Interview gab es, die Minute weiß ich jetzt nicht, also folgender Satz, ich lese ihn mal in seiner ganzen Länge vor. Also keiner wusste, dass alles für D das Motto der SA war, weil man konnte es nicht wissen, denn die SA hatte kein Motto. Also den Satz hatte er so fast als Nebensatz, das war kein Programmsatz, hingeworfen. Da ging es um die Fragestellung seiner gerichtlichen Verfahren. Das war der Ausgangspunkt. Danach passierte erstmal nichts und dann schrieb der ehemalige RTL-Manager und heutige Chef der Landesmedienanstalt in Nordrhein-Westfalen, der Kollege Schmidt mit einem D, ein Schreiben an ihn und forderte letztlich auf, es entweder rauszunehmen oder im Prinzip zu kommentieren, dass das falsch sei. Daraufhin ist der Kollege Steinhöfel von ihm beauftragt worden und der hat dann relativ klar gesagt, das machen wir nicht, die Sache ist auch verfassungswidrig, was aus meiner Sicht auch zutreffend ist. Und das war aber erstmal nur ein Anschreiben, ist also noch kein Bescheid oder kein Ordnungswidrigkeitenverfahren, was auch immer eingeleitet worden. Das war das sogenannte Kick-off der Medienanstalten, die erstmal auf Herausnahme bitten. Das Wort bitten passt, ne? Weil es noch keine formalrechtliche Aufforderung ist. Das war der Austausch und Schlagaustausch. Und jetzt ging es natürlich einmal, da kann ich gleich noch ein paar Sachen sagen, um die komplette rechtliche Einordnung der Aufforderung. Und das Zweite war die Frage, und da sind wir bei meinem Gutachten hier, ist denn der Satz von Herrn Höcke richtig, falsch oder vertretbar? Darum ging es eigentlich.
Ihr Gutachten verweist ja darauf, dass die Formel »Alles für Deutschland« bereits Jahrzehnte vor dem Nationalsozialismus verwendet worden sei, unter anderem im 19. Jahrhundert, später vom Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und sogar nach dem Krieg im Umfeld der SED. Also welche Bedeutung hat diese Vorgeschichte für die heutige rechtliche Bewertung?
Also wir haben so ein paar Missverständnisse. Der Johannes Groß hat mal in den 80er Jahren gesagt, der Widerstand gegen Hitler wächst täglich. Und genau in der Ebene sind wir gerade unterwegs. In der Tat, die DDR, die sich ja nun ganz massiv in der Tradition des Antifaschismus gesehen hat, vor allem 3 Jahre nach Kriegsende, hatten mit dem Satz »Alles für Deutschland« überhaupt kein Problem. Die haben das nicht nur mal dahingesprochen, es ist der Aufmacher in der Zeitung, kann man heute sogar noch im Internet abrufen. Das war für die kein Satz, der so belastet war durch die SA, dass man ihn nicht verwenden konnte. Jetzt kann man sagen, das ist ja auch eine verfassungsrechtlich schwierige Situation. Die SED ist jetzt auch kein Menschenfreundpartei, aber man muss eins sagen, die haben sich in der Tradition des Antifaschismus gesehen. Und wenn direkt nach dem Zweiten Weltkrieg die DDR mit diesem Satz kein Problem haben, kann man sicherlich nicht sagen, es hat sich im kollektiven Gedächtnis Deutschland als NS-Parole durchgesetzt. Das ist erstmal die Feststellung. Und wenn man dann die Zeiten vorher sieht, also 1848 ist sie zumindest sichtbar erstmals gebraucht worden, kann man auch nicht sagen, es ist originär eine SA- oder NS-Parole. Das ist erstmal der Ausgangspunkt. Die rechtliche Frage, und jetzt kommt das Missverständnis der Nichtjuristen, wir haben die Fragestellung des Verwendens verfassungsfeindlicher Kennzeichen. Und diese Norm ist im Prinzip völlig deformiert worden. Unter einem Kennzeichen versteht man ja normalerweise das Hakenkreuz. Das Hakenkreuz, ein verfassungsfeindliches oder verfassungswidriges Kennzeichen. Am Ende wurde zum verfassungsfeindlichen Kennzeichen alleine das Gesicht von Adolf Hitler und Sätze, die man normal hin in Deutschland spricht, die man nicht zwingend dem Nationalsozialismus zuordnet. Und unser Gutachten kommt am Ende zu dem Ergebnis, bis 2006, das war das Urteil des Oberlandesgerichts in Hamm, also Nordrhein-Westfalen, war das dem deutschen Kollektivgedächtnis nicht bewusst, dass alles für Deutschland eine NS-Parole ist. Das ist der Ausgangspunkt.
Die Landesmedienanstalt argumentiert, Benjamin Berndt habe die Aussage des Interviewgastes als falsch kennzeichnen müssen. Wenn Ihr Gutachten jetzt aber zeigt, dass diese Aussage historisch vertretbar ist, fällt damit aus Ihrer Sicht dann der gesamte Vorwurf gegen den Podcaster in sich zusammen?
Ja, wir haben ja verschiedene Angriffspunkte. Wir können sagen, der Paragraph 19 und der Folgeparagraph des Medienstaatsvertrages ist verfassungswidrig. Das ist ein mühsamer Weg, weil am Ende wird das Bundesverfassungsgericht klären, ob es verfassungswidrig ist oder ob der noch verfassungskonform ausgelegt werden muss. Wenn aber selbst unter Einbeziehung, dass diese Norm komplett rechtmäßig ist, feststeht, dass es nicht rechtswidrig ist, spart man sich letztlich die verfassungsrechtliche Prüfung sogar, zumindest in diesem Einzelfall. Worum geht's? Er hat gesagt, nochmal, denn die SA hatte kein Motto. Jetzt ist das Motto anders zu bewerten als ein verfassungsrechtliches Kennzeichen. Ein Motto ist sozusagen der Programmsatz einer Organisation. Das ist ein Motto. So, die SA hatte aber mindestens zwei Motti, wenn ich jetzt im Plural richtig gewählt haben sollte. Und das eine Wortbedeutung war alles für Deutschland, das Bekannte, über das wir streiten. Aber die ältere Fassung, die hieß sogar Deutschland erwache. Das war eigentlich die ursprüngliche Aussage. Darüber hinaus hat die SA niemals den Spruch alles für Deutschland oder auch Deutschland erwache in ihre Satzung oder in ihre Programmsätze aufgenommen. Die Sache wird historisch fast lustig. Das Wort alles für Deutschland ist aufgenommen in der Kleiderordnung der SA. Warum in der Kleiderordnung? Der Ehrendolch der SA, auf dem das geschrieben war, gehörte zum Kleiderbestand der SA und ist damit Teil der Kleiderordnung gewesen. Und die Geschichte hatte dann noch eigentlich eine fast aus heutiger Sicht komische Variante. Die hieß nämlich, wenn man jetzt den Dolch der SA genommen hatte, hat ja jeder Dolch, wenn er eine Schneide hat, zwei Seiten. Auf der einen Seite stand ursprünglich geschrieben, in herzlicher Kameradschaft, Ernst Röhm. Und auf der anderen Seite stand, alles für Deutschland. Und jetzt passierte Folgendes. Herr Röhm hatte ja 1934 einen Unfall. Ich glaube, er ist ermordet worden. Und die Dolche waren aber schon alle hergestellt. Und weil die Nazis, also im Prinzip sparsam waren, haben die dann die Dolche eingesammelt und haben von Ernst Röhm also das wegschleifen lassen und alles für Deutschland gelassen. Und deshalb sind heute also, auch wenn Sie nochmal einen Dolch haben, wo wirklich Ernst Röhm draufsteht, der ist im Bereich 30.000 bis 40.000 Euro wird der gehandelt, wenn der echt ist. Ne? Weil die sind alle eingesammelt, nicht alle, aber fast alle eingesammelt und geschliffen worden. Das zeigt aber, dass ein richtiges Motto nicht vorhanden war. Und insoweit ist die Aussage, und jetzt komme ich auf Herrn Höcke zurück, zu sagen, die SA hatte kein Motto, auslegungsfähig. Man könnte ja sagen, das ist ja sowas Ähnliches wie ein Motto, wenn das auf dem Dolch stand. Aber man kann auch genauso gut sagen, die SA hatte kein Motto. Und davon ist zu unterscheiden, was der Bundesgerichtshof gesagt hatte, noch 1925. Der hatte eben nicht festgestellt, das ist das Motto der SA. Der hatte nur gesagt, dadurch, dass die SA diesen Spruch so massiv verwendet hat, kommt es einem Kennzeichen im Sinne des Strafrechts gleich. Und deshalb ist Herr Höcke zu bestrafen. Und deshalb wurde die damalige Revision von Herrn Höcke in zwei Fällen abgewiesen.
Jetzt haben wir natürlich auch die Thematik, die Medienanstalten. Sie vertreten ja schon länger Mandanten in Verfahren gegen die Landesmedienanstalten und Sie kritisieren auch das Vorgehen von denen sehr deutlich. Viele sprechen ja inzwischen auch von einer schleichenden Ausweitung der Medienaufsicht in den journalistischen Bereich. Erleben wir gerade auch so einen grundlegenden Wandel der Aufgaben von Landesmedienanstalten?
Also die Landesmedienanstalten sind zu Zensurbehörden deformiert. Ursprünglich gab es mal Landesmedienanstalten, die hatten eine Aufgabe, das kam damals der Privatfunk auf. Sie erinnern sich, dann gab es zuerst einen privaten Hörfunksender, RTL, Sat1, Pro7 und so weiter. Und die Landesmedienanstalten sollten im Prinzip vor allem diesen privaten Rundfunk managen. Und da ging es damals noch um die Überschrift, wahrscheinlich im Zusammenhang mit Tutti Frutti, der eine kennt das noch, Jugendschutz. Und dann ging es halt um die Zulassung, Frequenzverteilung, Jugendschutz. Das war die Aufgabe einer sehr, sehr kleinen Landesmedienanstalt. Und das war so eine verschnarchte Veranstaltung, dass der Vorvorvorgänger von Herrn Schmidt, von dem ich gerade gesprochen habe, der sogenannte einarmige Bandit hieß er damals, das war der ehemalige regierende Bürgermeister von Berlin-Schütz, für den hatte man noch einen Job gesucht und der ist dann dahingesetzt worden, dass er ein ordentliches Auskommen hatte. Also mit anderen Worten, das spielte jetzt keine wichtig große Rolle, es war eine Schnarchveranstaltung. Und mit der gesamten Professionalisierung des Hörfunks, aber auch des Fernsehens, die sind irgendwann mal alle zugelassen worden und so weiter, die hatten Rechtsabteilungen, da war relativ wenig zu managen. Und dann ist dazu gekommen, irgendwann, ganz konkret im Jahre 2020, heimlich reingeschlichen, die flächendeckende Überprüfung der Internetmedien, die halbwegs journalistisch unterwegs sind, und zwar flächendeckend zu kontrollieren auf journalistische, in Anführungsstrichen, Wahrheit, was immer das ist, und die Einhaltung anderer Vorschriften. Das war 2020/22 schon im Gesetz, aber es hatte im Prinzip keine Umsetzungsfolge. Und mit der Einsetzung von KI und von ganz vielen Leuten, die da jetzt arbeiten, ist das jetzt flächendeckend ausgeweitet worden. Das gesamte Internet wird flächendeckend ausgewertet auf die Fragestellung, haben wir Rechtsverstöße aller Art? Und die Überschrift heißt Kiwi, das ist die künstliche Intelligenz von den Kollegen. Und deren Ziel ist es am Ende, das gesamte Internet zu überprüfen, ob irgendetwas nicht in Ordnung ist. Und Alexander Wallasch war das erste prominente Opfer der Nummer. Zumindest hat er laut darüber gesprochen. Und jetzt natürlich erheblich prominenter, auch die große Anzahl der Zurufe und von Herrn Höcke, ist das neue Thema.
Letzte Frage und ich bitte um eine knackige Antwort.
Ja.
Der ganze Fall Benjamin Bernd, der sorgt ja seit Monaten für Diskussionen über Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und staatliche Medienaufsicht, die sich ja, wie Sie gerade gesagt haben, offensichtlich eigene neue Aufgaben sucht und dabei die eigenen Kompetenzen überschreitet. Nach Vorlage Ihres Gutachtens sprechen Sie davon, dass es den eigentlichen Fall Ben im Grunde gar nicht mehr gibt. Was erwarten Sie jetzt von der Landesmedienanstalt? Was glauben Sie, was die nächsten Schritte sind?
Entweder sind Sie klug, da bin ich mir aber nicht sicher. Dann würden Sie den Fall einfach sein lassen, frei nach dem Motto, es ist zumindest vertretbar, auch wenn wir es anders sehen. Oder aber Sie machen weiter. Dann hat eigentlich der Kollege, der das betreut, zwei Möglichkeiten. Er kann über die Sache diskutieren und dann noch hilfsweise über die Frage, ist verfassungsrechtlich zulässig. Das ist eigentlich die Fragestellung. Eigentlich können die nur noch ein Rückzugsgefecht führen, wenn sie halbwegs schlau sind.
Sagt der Rechtsanwalt Dirk Schmitz und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ihnen einen schönen Abend.
Ja, wiederhören.